So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Zu unserer mittlerweile vierten Folge des Monatsthemas Tourismus. Und wie angekündigt, möchten wir heute über die Zukunft des Reisens sprechen. Wahrscheinlich denken jetzt viele von euch, bei der Zukunft des Reisens geht es darum, wo wir hinreisen werden, wie wir reisen, ob vielleicht das Campen in sein wird, Kreuzfahrten oder. Und das sind alles Themen, die wir tatsächlich in der letzten Zeit schon oder im letzten Jahr in irgendwelchen Podcast-Folgen schon mal besprochen haben. Deswegen würde ich euch da empfehlen, einfach mal in unsere letzten Staffeln zu schauen. Da haben wir wirklich Themen wie auch, Uli, hilf mir, was haben wir noch alles?
Kreuzfahrt, die haben ja auch Freizeitparks gemacht. Wir haben Inlands, ist diesen Monat ja auch mit Inlandstourismus nochmal nach vorne gestellt. Also gebt das Stichwort Reisentourismus ein, findet ihr, glaube ich, einige Podcasts, die wir schon dazu gemacht haben.
Genau. Und deswegen haben wir uns jetzt für diese Folge überlegt, einfach mal wirklich ein bisschen andere Perspektive einzunehmen und ein bisschen größer auf dieses Thema zu schauen. Deswegen geht es nicht um Städtereisen, Wellness oder Eventtrips, sondern um drei Herausforderungen. Flightshaming, müsste man sich eigentlich schämen, wirklich noch zu fliegen aufgrund des Klimawandels? Overtourism, müssten große Städte oder Strände vielleicht auch einfach mal schließen? Und Airbnb, wie übernachten wir eigentlich zukünftig noch? Ist Airbnb out? Sind Hotels out? Was passiert da auf dieser Ebene? Mhm. Und das haben wir natürlich auch alles befragt. Deswegen ist unser Chart der Woche heute auch dreigeteilt. Uli, willst du mal mit einem Aspekt anfangen?
Lass uns anfangen mit Flightshaming.
Ja.
Das finde ich ja immer ganz interessant. Also nochmal kurz, was ist Flightshaming oder Flugscham auf Deutsch? Das ist so in den letzten Jahren populärer geworden. Greta Thunberg hat eine zentrale Rolle dabei gespielt, so 2017, 2018 schon. Sie hat eben öffentlich auf Flugreisen verzichtet, hat andere dazu aufgefordert, das auch zu tun. Und die Grundidee ist natürlich, deinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und ein Bewusstsein zu schaffen. Das Ganze wird aber natürlich auch kontrovers diskutiert. Also die einen sagen, ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Andere sprechen eben von diesem moralischen Druck, Tugendterror und persönliche Freiheit ist eingeschränkt, also was in diese Richtung geht. Und natürlich vielleicht vorab so ein bisschen die Fakten, das ist schon etwas, worüber man nachdenken kann. Also wer jetzt zum Beispiel einmal, von Hamburg nach Richtung Südamerika, da verbrauchst du ungefähr 7 Tonnen CO2-Emissionen. Das ist genauso viel, wie du den Rest des Jahres verbrauchst. Also es ist schon viel, was Flugreisen einfach auch an Einfluss haben. Und die Frage, die wir dazu gestellt haben, ist eben, sind die Bürger so ein bisschen in dieser Phase drin, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie eben fliegen, weil sie wissen, dass das Auswirkungen auf den Klimawandel hat? Da sagen 14% ja. Also da denkt man, es ist nicht viel, aber ist schon viel.
Findest du das viel, ja?
Mhm. Na, wenn ich mir anschaue, wie populär Flugreisen sind, schon.
Ja. Dass 14% sagen, sie schämen sich eigentlich dafür, in den Flieger zu steigen. Ja. Gibt es da große Unterschiede innerhalb der Bevölkerung?
Ja, verrückte Unterschiede, ehrlicherweise. Also wenn du dir zum Beispiel Einkommen oder Bildungsgrad anschaust, das korreliert ja oftmals, je höher die Bildung oder je höher das Einkommen, desto eher schämt man sich. Also doppelt so häufig. Bei Bildung habe ich mir das angeschaut. Jeder Zehnte mit einem niedrigeren Abschluss merkt das an. Jeder Fünfte, der irgendwie Abitur und Hochschule hat. Obwohl das diejenigen sind, die besonders häufig Fernreisen machen.
Ist das genau. Aber vielleicht liegt es genau daran. Also erstens, weil man halt vielleicht mehr weiß darüber.
Mhm.
Und weil man halt auch derjenige ist, der es halt also auch einen Grund hat, sich zu schämen.
Schöne These. Also wir beide.
Ja.
Hast du das eigentlich? Flightshaming?
Nee, aber ich finde auch nicht, dass ich so viel fliege. Und ich finde halt einmal im Jahr in Urlaub fliegen, irgendwie dafür schäme ich mich jetzt nicht so.
Ja. Ja, ich mache ja diese Kompensationszahlung. Also wenn ich fliege, dann habe ich sozusagen diese kleine Ausgleichszahlung. Ist aber auch ein bisschen schlechtes Gewissen beruhigen, sage ich auch ganz offen. Also das ist bei mir teilweise da, bei meiner Frau komplett. Also die merkt das wirklich an und sagt, wann immer es geht, möglichst nicht fliegen.
Ja, ja. Obwohl international gesehen sind diese Ausgleichszahlungen werden wahnsinnig wenig getätigt, oder?
Total, also im Promille-Bereich leider. Ja. Ja, aber das sind so die Unterschiede. Ansonsten beim Alter gar nicht so viel. Also Jüngere etwas stärker, 16% der Jüngeren, wie gesagt 14% ist der Durchschnitt. Die Älteren sind komplett im Durchschnitt drin, 14%. Ja, und diejenigen, die am meisten fliegen, die mittlere Generation sind es 12%. Aber wie gesagt, da die Unterschiede gar nicht so groß.
Ja. Ja, und ich glaube, das, was wir gerade gesagt haben, also oder was ich auch gesagt habe, wir wollen halt auch gerne in den Urlaub fahren und die Deutschen lieben es, in den Urlaub zu fahren. Auch ist ja auch in unserer Tourismusanalyse dieses Jahr wieder rausgekommen. Die Reiseintensität steigt einfach jedes Jahr. Immer mehr Leute machen wirklich Urlaub und unternehmen auch Flugreisen.
Total.
Da ist man halt irgendwie nicht so richtig gewillt, darauf zu verzichten. Auch wenn das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Klimawandel ja eigentlich steigt.
Das stimmt. Also ich glaube, das ist auch so der Hauptgrund, wie die Zahlen zustande kommen. Also natürlich ist man im Alltag deutlich umweltbewusster als im Urlaub. Also du schaltest das ein Stück weit einfach aus, glaube ich, oder viele schalten es aus. Es ist jetzt nicht nur die Anreise, sondern wenn ich mir den Wasserverbrauch anschaue, wie oft man im Urlaub duscht und wie oft irgendwie die Handtücher doch ausgewechselt werden und das Pooltuch dann irgendwie neu geholt wird oder beim Buffet dann doch irgendwie Sachen überbleiben. Also man isst einfach nicht so umweltfreundlich wie im Alltag. Das merkt man schon. Wobei natürlich ist das, glaube ich, nicht der einzige Grund ist. Also ich glaube, wie du hast es eben ja auch angeführt, dieses Bewusstsein ist schon da. Das spricht sicherlich auch dafür, dass 14% das so sehen. Andererseits, glaube ich, dieser Wunsch, Freiheit, Urlaub, das ist schon größer als das Gefühl der Verantwortung gegenüber dem Klimaschutz, muss man einfach so sagen. Ja.
Also in diesem Punkt kann man einfach nicht darauf hoffen, dass die Bevölkerung aufhört zu fliegen, um das Klima zu schützen, sondern da muss tatsächlich eben eher eine sinnvolle Alternative her.
Ja, das bringt uns ganz gut rüber zum zweiten Thema aber schon. Also Overtourism ist, glaube ich, ein anderes großes Thema, ne?
Absolut, ja. Also es ist ja einfach so, und das liest man ja auch immer wieder, dass natürlich große Städte wie Barcelona oder Venedig einfach zu voll sind. Mhm. Ich habe es aber auch selbst schon erlebt, dass halt auch Strände einfach zu voll sind. Ja. Auf Mallorca muss man einfach wieder fahren. Aber selbst auch bei Fernreisen, also international gesehen, ist es an beliebten Hotspots einfach zu viel. Also ich weiß, in Thailand wurde dann auch ich glaube, es war der James Bond Strand, The Beach war das, genau, richtig.
Ja. Hast du mir noch erzählt.
Wo das geschlossen wurde einfach, weil gesagt wurde, die Natur schafft das nicht mehr, diese Menschenmassen.
Mhm. Ja, und das ist natürlich, jetzt könnte man sich überlegen, wie kriegt man es hin? Und man könnte natürlich einfach es über das Geld machen. Also die Frage, die wir dazu auch gestellt haben.
Wir haben uns mal was ganz Verrücktes überlegt.
Findest du, dass touristisch stark besuchte Orte, also ganz gleich, ob jetzt Städte, Strände, Kirchen oder was auch immer, vorab kostenpflichtig reserviert werden müssten. Mhm. Und 8% sagen ja. Hört sich auch wieder nicht viel an, aber wenn man sich natürlich überlegt, dass es heute doch eher seltener ist, schon vernünftige Zahl. Interessanterweise eher die Jüngeren als die Älteren. Mhm. Also 11% der Jüngeren, 7% der Älteren. Eher steter als oder doppelt so häufig Großstadtbewohner wie Landbevölkerung. Und je höher das Einkommen, desto eher auch die Geschichte, dass du es machst.
Ja.
Genau. Und es gibt natürlich schon viele Städte, die das machen. Also das darf man auch nicht jetzt vergessen.
Also, dass man so eine ganze Stadt besuchen kann?
Venedig macht das ja beispielsweise, dass du jetzt eine Eintrittsgebühr für Venedig zahlen musst, wenn du reingehst als Tagestourist. Das ist schon was. Aber natürlich kannst du auch, was ich dir New York anschauen, wenn du jetzt irgendwie auf die Freiheitsstatue willst oder Empire State Building oder sowas, dann musst du natürlich schon vorreservieren. Oder Paris, wenn du jetzt irgendwie auf den Eiffelturm oder sowas willst. Ja. Ne?
Ich hätte es tatsächlich das erste Mal am Strand erlebt jetzt auf Sardinien, dass man da für einen sehr beliebten Strand tatsächlich ein Ticket eben buchen musste.
Ja, aber ich fände es ja auch nicht jetzt von der Logik her nochmal. Also es macht ja auch in gewisser Weise Sinn, oder? Also du hast jetzt irgendwie, kannst es von vornherein steuern, wann ist es überfüllt oder wann ist es nicht überfüllt. Also du schützt halt einfach auch die Attraktion oder den Strand. Also nachhaltig ist es halt schon. Dann kannst du natürlich auch damit Geld verdienen, das Geld wieder für andere Sachen einsetzen.
Ja, auch für den Erhalt. Und ich finde, das geht natürlich dann auch gerade um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also wenn da nicht so viele Menschenmassen zerstören halt eben auch viel. Es bleibt viel Müll übrig. Es belastet die Umwelt. Historische Stätten, ne? Also das nutzt natürlich auch schneller ab. Das muss natürlich auch alles restauriert werden.
Und was ich natürlich aber auch als Riesenvorteil finde, ist für die Touris einfach. Also wenn ich mir jetzt irgendwie überlege, ich weiß, dass ich nicht 2 Stunden anstehen muss. Ich weiß, dass ich dann hinkomme und relativ schnell den Zugang zum Strand oder zum Museum oder was auch immer habe, ist ja auch wieder Urlaubsqualität. Und das, finde ich, ist halt schon etwas, worüber man nachdenken kann.
Genau. Ich finde es natürlich nur schwierig, weil das wieder so... Ja, ich glaube, der Zugang dazu ist nicht für alle gleich.
Das stimmt.
Und das spaltet in gewisser Weise wieder.
Ja, bin ich bei dir. Also auch wenn man das jetzt so ein bisschen, wenn wir heute über die Zukunft reden wollen. Also ich glaube, auf der einen Seite, Overtourism ist und bleibt ein Problem.
Mhm.
Also es ist jetzt, wie du schon gesagt hast, es ist Städte, es sind wirklich für die Anwohner schwer, wenn immer mehr Touristen kommen und die Weltbevölkerung wächst, immer mehr Menschen sind unterwegs, also in Zukunft werden noch mehr Menschen in die Hotspots kommen wollen. Das so ein bisschen zu regeln hat natürlich Vorteile, aber klar, es wird halt alles irgendwie exklusiver vielleicht, also dass man das von vornherein auch mit einpreisen muss, dass wenn du Strandurlaub machst, der Strand ist nicht mehr umsonst. Für den Strand zahlst du extra, du zahlst auf einmal für die Kirche, für das Museum, für die Möglichkeit, diese Orte zu machen. Ansonsten musst du am Hotelpool bleiben, ne?
Genau, und das finde ich natürlich schwierig, ne? Dass eigentlich traditionell öffentlich zugängliche, gerade kulturelle Orte, dann so privatisiert wirken.
Das stimmt. Ja, das, also wie gesagt, die Herausforderung sehe ich total, aber wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, ich glaube, das ist etwas, was uns noch häufiger begegnen wird.
Ja.
Ja. Drittes Thema noch schnell.
Ich finde, das passt natürlich dann auch dazu, wenn wir in den Städten sind, ist natürlich ein Problem von Overtourism auch Airbnb und Wohnraum.
Ja.
Hat man ja auch gerade so auf Mallorca oder auch in vielen anderen Städten, es ist halt gar nicht mehr erlaubt, seine Immobilie via Airbnb zu vermieten.
Anzubieten überhaupt, ne? Ja.
Genau.
Hm. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, also 14% der Deutschen haben Interesse an solchen privaten Unterkünften. Ne? Also sie haben
ja, und vor allem ist auch noch öfter zu tun, ne? Als sie es jetzt eh schon tun. Also so zukünftig. Ne?
Ja, und das ist etwas, also jetzt nochmal kurz zum Hintergrund für diejenigen, die nicht ganz so im Thema drin sind. Airbnb kennen wahrscheinlich die meisten. Gibt es ja, jetzt glaube ich schon fast 20 Jahre, wurde damals gegründet, daher ja auch der Name. Air Mattress oder Air Bed war es, glaube ich, and Breakfast, also Air Bed and Breakfast, so rum war es. Das ist etwas, was in den letzten 20 Jahren immer weiter zugenommen hat. Ich glaube, in Europa sind es 300 Millionen Übernachtungen zuletzt gewesen. Weltweit irgendwie eine knappe 500 Millionen. Durchschnittspreise variieren natürlich, aber im Schnitt schon über 130 Euro zuletzt. Auslastung von diesen Wohnungen sind gut, muss man wirklich sagen. 168 Tage, also 24 Wochen. Also damit kann der Vermieter schon gutes Geld verdienen.
Ja, genau. Und vor allem im Schnitt. Also an gewissen Hotspots in den Großstädten ja noch deutlich mehr.
Total.
Deswegen war es ja auch eben so ein Aufschrei und bedurfte es da Regulierung, weil natürlich viel Wohnraum in den Innenstädten, Gärtenlagen umgewandelt wurde zu Ferienwohnungen. Und die Idee ist ja eigentlich gewesen, dass meine eigene Wohnung, in der ich wirklich lebe, wenn ich nicht da bin, jemand anderes dort Urlaub machen kann.
Mhm.
Und das wurde ja ganz schnell dann umgewandelt und da kam ein System hinter, dass es halt an sich eine Ferienwohnung ist und es ist keine echte eigene Wohnung, wo man authentische Erlebnisse macht, weil man in der Wohnung lebt, in der halt eben wirklich der Italiener in Neapel dass man...
Ja, wobei ich da jetzt ja sogar einen Schritt weitergehen würde, auch für die Zukunft. Ich finde es ja wieder okay, wenn das dann auch die Realität wäre. Oder noch ein weiter, wenn der Italiener in Neapel wohnt und du nur ein Zimmer mietest. Also dass es dieses Teilen halt auch wirklich ist und jetzt nicht die exklusive Wohnung, wo du alles für dich hast, sondern du hast halt wieder nur einen Teil der Wohnung. Das würde auch diese Wohnraumproblematik, die oftmals angesprochen wird, ein Stück weit lösen.
Total. Also deswegen verstehe ich aktuell auch nicht diesen Hype am Airbnb, weil ich finde, das hat nichts mit Authentizität zu tun. Es ist nur dann, wenn du wirklich das hatten wir und das kann ich auch total empfehlen. Wir waren mal bei einem italienischen älteren Ehepaar, die uns dann auch direkt mit einem Aperol Spritz begrüßt haben und man hat sich unterhalten und das haben ihr Lieblingsrestaurant empfohlen. Das war total nett, man hat einfach nur ein Zimmer bei denen gehabt. Mhm. Aber ansonsten kann ich auch wirklich lieber professionell eine Ferienwohnung nehmen, wo da jemand hintersteht, der auch weiß, einen gewissen Sauberkeitsstandard und so weiter einzuhalten.
Ja, wobei ich das bei Airbnb und ist ja auch schon, also ich mache das ehrlicherweise öfter, weil ich jetzt, du hast natürlich recht, es ist jetzt nicht wahnsinnig authentisch, und es ist jetzt nicht das italienische Ehepaar jedes Mal da, aber man hat natürlich diese Größe, gerade wenn wir in der Familie oder mit Freunden unterwegs sind.
Ja, aber dann immer, es ist eine Ferienwohnung.
Total.
Dann, ne?
Ja, und
es
was
ist einfach
früher
eine
halt,
Ferienwohnungsplattform.
Genau. Ja, und was früher, konntest du ja auch Ferienwohnungen und Ferienhäuser buchen. Jetzt hat sich halt diese Anbieterform halt ein Stück weit verändert. Aber klar, ich sehe natürlich, und das hast du ja auch am Anfang angesprochen, natürlich schon die Herausforderung. Also Wohnraumknappheit, das irgendwie Konflikte, wenn du irgendwie dann mit deinem Rollkoffer abends dann noch in die Wohnung gehst. Ich wäre auch genervt, wenn das bei mir in der Straße wäre, ganz klar.
Was meinst du denn, also 14% wollen das jetzt zukünftig häufiger machen. Das heißt, die Nachfrage ist auf jeden Fall noch da. Mhm. Wie sich das so gesamt entwickeln wird. Also ich finde, wir bemerken ja auch schon in unserer Forschung, dass es schon auch so einen Wunsch nach diesem Rundum-Sorglos-Paket gibt. Das heißt, Cluburlaub ist auf jeden Fall nicht am Aussterben.
Auf keinen Fall.
Deswegen sind ja Kreuzfahrten auch so wahnsinnig beliebt. Was meinst du denn, wo sich das Ganze so hinentwickeln wird?
Also ich glaube natürlich einerseits von jetzt die drei großen Player, die wir haben, also Anbieter Airbnb, ich glaube schon, die werden gut beraten, jetzt sich auch was zu überlegen. Mache ich irgendwie, dass ich eine zusätzliche Gebühr nehme, wo dann irgendwie das Geld investiert wird in, weiß nicht, Bau von bezahlbaren Wohnraum oder irgendwas. Oder ich sage halt wirklich, Airbnb geht dazu über, dass es nur Teile der Wohnung vermietet werden. Ich glaube natürlich auch, die Städte werden reagieren, also irgendwelche Vorgaben haben, weiß nicht, da Höchstgrenzen von Wohnungen, bestimmte Vermietdauer nur, die du einhalten kannst. Aber letztendlich ist es natürlich, geht es ja immer um den Gast. Und der Gast findet diese Art des Reisens auch, glaube ich, in Zukunft attraktiv, weil es halt eben was anderes ist als das Standard-Hotelzimmer. Und das will eben ein Teil der Bevölkerung. Und da darf man das natürlich auch nicht überbewerten. 9 von 10 Übernachtungen finden nach wie vor in Hotels und Pensionen statt. Es ist nur 1/10 des Übernachtungsmarktes. Aber ich glaube, der wird in Zukunft größer werden. Das sagen auch unsere Zahlen. Also insofern wird das sicherlich etwas sein, was den Tourismus auch in Zukunft beeinflussen wird.
Uli, wir liegen super in der Zeit.
In diesem Sinne haben wir das erste Monatsthema durch. Tourismus, verschiedene Facetten beleuchtet. Seid gespannt, was nächste Woche kommt beim neuen Monatsthema.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.